Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen begrüßen zu dieser Morgenstunde. Der Herr hat uns wiederum die Möglichkeit gegeben, zusammenzukommen und aus Gottes Wort auch wiederum etwas zu lernen. Und wir wollen heute Morgen eintauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament und wollen schauen, was Gott uns persönlich auch dadurch zu sagen hat. Als Bibelleser wissen wir, dass das Volk Israel aus Ägypten durch die mächtige Hand Gottes ausgeführt wurde, dass sie aber durch ihren Unglauben 40 Jahre in der Wüste auch umherwandern mussten. Aber als Gott die Zeit erfüllte, dann hat er dem Josua befohlen, jetzt ist es Zeit, auch in Kanaan auch einzugehen. Und da tut Gott das erste große Wunder, dass er das Volk Israel trockenen Fußes auch durch den Jordan auch führt. Und dann die erste Stadt, von der wir lesen, die auch eingenommen werden soll, das ist Jericho. Und auch hier wiederum hat Gott sich auf eine ganz besondere Art und Weise bezeugt. Wir wissen, dass das Volk mehrmals oder zuerst einmal pro Tag einmal um die Stadt umrunden musste und dann am siebten Tag siebenmal. Und als das geschah, sind die Mauern von Jericho auch eingebrochen. Und das Volk, das hatte wirklich ein leichtes Spiel gehabt, die Stadt schlussendlich auch einzunehmen. Aber Gott hat dem Volk ganz genaue Anweisungen gegeben, wie sie dabei auch vorgehen sollen. Und zum einen lesen wir in 5. Mose 20 von dem 16. Vers. Da heißt es so, aber in den Städten dieser Völker, die dir der Herr, dein Gott, als Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie für ihre Götter tun, und ihr euch an dem Herrn, eurem Gott, versündigt. Nun, das klingt für unsere Ohren sehr, sehr befremdlich, ja? Dass Gott auf diese Art und Weise befiehlt, Menschenleben auszulöschen. Aber er gibt hier eine Begründung. Und zwar die Völker der Kanaaniter, sie haben ja fremde Götter angebetet und er sagte hier, dass sie eben euch nicht lehren sollen, all die Gräuel auch zu tun. Das war so eine allgemeine Anweisung für die Einnahme auch des Landes Kanaan. Aber jetzt kommt etwas ganz Spezielles, was Jericho anbelangt. Und zwar in Josua 6. lesen wir ab dem 17. Vers, aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Herrn verfallen sein. Allein die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Haus sind, denn sie hat den Boten versteckt, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten, dass ihr euch nicht verbannt, wenn ihr von dem Gebannten etwas nehmt und das Lager Israels zu Bann macht und es ins Unglück bringt. Aber aller Silber und Gold mit dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, damit es zum Schatz des Herrn kommt. Und zuerst taucht hier die Frage für uns auf, was bedeutet eigentlich das Wort Bann? Das wird ja in der heutigen Sprache eigentlich nicht so angewandt, das hören wir eigentlich überhaupt nicht, ja, so im allgemeinen Sprachgebrauch auch. Und dann bedeutet eine Person, ein Tier oder eine Sache, dem Verfügungsbereich des Menschen entziehen und sie sozusagen Gott auch darbringen. Und Gott hat hier an Jericho darum nämlich diesen Befehl getan, sie sollen eben von der Beute nichts nehmen. Alles, was Odem hat, er soll der Schärfe des Schwertes fallen, aber auch die ganze Beute sollen sie nicht nehmen. Das hat Gott bei den anderen Städten, werden wir nachher noch kurz auch betrachten, hat Gott diesen Befehl nicht gegeben. Aber hier bei Jericho war das sehr, sehr klar und deutlich. Nun, Gott hat ja diese Stadt wirklich durch ein Wunder einstürzen lassen. Und damit, so ist der Gedanke, wollte Gott die Ehre, keinem Menschen geben. Den Verdienst sozusagen sollen die Kinder Israel allein auch Gott zuschreiben. Und darum soll die ganze Beute auch Gott gehören. Und wir lesen, dass dann das Ganze wirklich auch ausgeführt wurde. Josua 6, Verse 20 und 21, da lesen wir, so eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war. Mit der Schärfe des Schwertes an Mann und Frau, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. Und Vers 24, aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer, nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Der Auftrag war erfüllt und es war, jetzt können wir uns vielleicht da hinein auch denken, in die ganze Situation für das Volk Israel, das ja 40 Jahre so durch die Wüste gewandert ist. Wie irgendwie ein Ereignis sich nach dem anderen überschlägt. Einmal die Überquerung des Jordans, dann dieses wunderbare Bezeugen Gottes hier in Jericho, wie er die Mauern einstürzen auch lässt. Und das ist etwas, was das Volk bewegt hat, wo man darüber gesprochen hat. Und diese Kunde, dass Gott das Volk Israel führt, die hat sich in dem ganzen Land auch verbreitet. Und das wird uns hier in Josua 6, Vers 27 auch bezeugt. So war der Herr mit Josua, sodass man im ganzen Land von ihm hörte. Und dann gehen wir in das nächste Kapitel. Und jetzt wird uns hier, das haben wir jetzt in dem Einleitungswort auch schon gehört, Folgendes berichtet. Aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, der Sohn Sabdis, der Sohn Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Dieser siebte Kapitel beginnt mit einer kurzen Beschreibung des ganzen Geschehens. Fasst er sozusagen zusammen und dann erst wird uns die ganze Geschichte tatsächlich so Schritt für Schritt auch auseinandergelegt. Und da wollen wir jetzt auch einsteigen, um wirklich hier Einblicke zu bekommen, wie Gott damals das Volk Israel geführt hat, was ihm damals wichtig war und was es uns heute noch auch zu sagen hat. Wir lesen dann von Vers 2 in dem siebten Kapitel, und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt östlich von Bethel, und sagte zu ihnen, geht hinauf und erkundet das Land. Als die Männer hinaufgezogen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sagten zu ihm, lass nicht das ganze Volk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn sie sind wenige. So zogen etwa 3000 Mann vom Volk hinauf und sie flohen vor den Männern von Ai. Für Josua und das ganze Volk war nach dem großen Erfolg, nach dem großen Sieg auch über die Stadt Jericho, es völlig selbstverständlich, es gilt, den Auftrag Gottes weiter zu erfüllen. Und darum handelt auch hier Josua, wie er auch bisher gehandelt hat, dass er wieder rausschickt Männer, die das Ganze erkunden zuerst sollen, um dann sozusagen eine gewisse Strategie auch hier festzulegen. Und da merken wir etwas, dass die Kundschafter zurückkommen und sagen, das lohnt sich gar nicht, ja, dass das ganze Volk dorthin zieht. Es reichen 2.000 bis 3.000 auch Mann. In Josua 8, in dem nächsten Kapitel, wird uns dann berichtet, wie das Volk Israel tatsächlich die Stadt Ai eingenommen auch hat. Und dort wird uns berichtet, dass die Bevölkerungsanzahl der Stadt Ai bei 12.000 auch lag. Jetzt die Kundschafter, die waren der Meinung, so da ist eine Stadt von 12.000, aber von unserer Seite, da reichen 2.000 bis 3.000 Leute völlig aus. Und ja, wie legt man das Ganze aus? Meine Lieben, wenn der Herr vor uns hergeht, dann muss der Herr nur ein Wort sprechen. Dann ist vor ihm, ob 2.000 oder 3.000 oder mehr, das ist nichts. Ja? Aber hat hier nicht schon in gewisser Weise, der Erfolg, was das Volk Israel erlebt hat, angefangen, die Herzen, die Sinne so langsam, zu benebeln, dass man gesagt hat, also nachdem wir das bisher so locker geschafft haben, da ist es völlig unnötig, ja, dass das ganze Volk dorthin zieht. 2.000 bis 3.000 Mann, das wird schon auch reichen. Interessant ist aber, dass gerade in dem 8. Kapitel zu Anfang Gott dann dem Josua eine Anweisung gibt und sagt ihm, nimm alles Volk mit dir, mach dich auf und zieh hinauf nach Ai. Ein riesengroßer Unterschied, wie Menschen das beurteilt haben und wie schlussendlich Gott die Situation beurteilt hat. Und wir wollen immer in gewisser Weise Parallelen auch ziehen, ja, wenn wir jetzt auch diese Geschichten betrachten. Was hat es uns Menschen und unser Herz, das hat sich von damals zu heute nicht geändert, ja? Wie schnell werden wir in gewisser Weise vermessen, inwiefern macht uns, der Erfolg wirklich blind. Und wir merken auch, wie wichtig es ist, Schritt für Schritt auf die Anweisung Gottes zu achten. Nicht auf eigene Ideen, ja, sondern wenn der Herr sagt, in diese Richtung gehen, dann geht man in diese Richtung. Und wenn es auch für die Kriegsleute, und das wollen wir wiederum von der natürlichen Seite auch bedenken. Es ist doch wirklich eine kleine Stadt. Warum muss sich das ganze Volk dorthin bemühen? Das ist völlig unlogisch, ja? Aber Gott sagt, das ganze Volk muss hinziehen und die Stadt auch einnehmen. Wir lesen dann weiter in Josua 7, Vers 5. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da verzagte das Herz des Volks und wurde wie Wasser. Damit hat, glaube ich, überhaupt niemand gerechnet. Wie kann das sein? Der Auftrag, Stadt für Stadt das Land einzunehmen, ist ganz klar. Gott hat sich bisher auf wunderbare Art und Weise bekannt. Und jetzt auf einmal werden wir geschlagen. Das ist ja völlig, völlig unlogisch. Es hat, kann ich mir vorstellen, eine Ratlosigkeit geherrscht unter dem Volk. Ein völliges Unverständnis. Man hat Gottes Handeln nicht verstanden. Und darum hat sich Angst auch breit gemacht unter dem Volk. Und wir lesen hier, da verzagte das Herz des Volks und wurde wie Wasser. Wasser hat keine feste Konsistenz, ja? Wenn wir das Wasser irgendwie greifen wollten oder sonst, es zerrinnt sozusagen in unseren Händen. Und so war das Herz der Männer von Israel, es war wie Wasser. Und so können wir sagen, es ist total umgeschlagen von einem Extrem, von der Selbstsicherheit, wo sie einhergegangen sind, zu der Verzagtheit, weil Gott auf einmal nicht mit ihnen war. Und dann lesen wir in dem 6. Vers, Josua aber zerriss seine Kleider und fiel zusammen mit den Ältesten Israels vor der Lade des Herrn auf sein Gesicht zur Erde bis zum Abend, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Hier ist auch wieder so interessant die Gebetshaltung Josuas. Er fiel auf sein Gesicht zur Erde. Ich weiß nicht, haben wir Gott schon in dieser Art und Weise angebetet? Für uns ist es, denke ich, so ja, selbstverständlich, und das lehrt auch ja Gottes Wort, ja, dass wir Gott nahen sollen, Gott anbeten sollen, dass wir uns Knie beugen sollen, dass wir stehen können. Schlussendlich sagt das Neue Testament, dass wir ja alle Zeit beten sollen. So können wir sagen, es gibt keine Gebetshaltung, die Gott uns tatsächlich auch vorschreibt. Aber hier merken wir etwas, und das kommt an mehreren Stellen auch der Bibel hervor, dass Menschen, die wirklich ja diese Not gesehen haben, diese Gebetshaltung war ein Ausdruck wirklich der Demütigung vor Gott, dass sie auf ihr Angesicht sich haben hinfallen lassen und wirklich so vor Gott lagen. Und das Interessante ist hier, das war nicht so ein kurzes Gespräch von 5 Minuten, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es länger gedauert hat. Wir wissen nicht, wie lange, aber hier wird uns gesagt, bis zum Abend. Das hat Josua ganz, ganz tief auch getroffen. Er hat mit Gott gerungen, dann auch in den nächsten Versen, und bringt es zum Ausdruck, wie kann das überhaupt sein? Du hast uns bis hierher geführt und jetzt auf einmal diese Niederlage. Josua ist völlig sozusagen ja, bewegt, völlig auch unverständlich, warum Gott ihn so führt. Und dann sagt aber Gott ab dem 10. Vers, da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du so auf deinem Gesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt. Darum können die Kinder Israel nicht vor ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist Gebanntes in deiner Mitte Israel, darum kannst du nicht vor deinen Feinden bestehen, bis ihr das Gebannte von euch tut. Das war jetzt, glaube ich, eine ganz harte Botschaft, die Gott dem Josua überbringen musste. Was? Unter uns gibt es Leute, die so etwas gemacht haben, das war ja völlig undenkbar auch gewesen. Aber Gott geht so Schritt für Schritt auch vor, um einfach auch ja, das Volk zu lehren, dass vor ihm alles offen ist. Alle unsere Taten, alle unsere Gedanken. Interessanter ist es auch, dass Gott ja jetzt einen Tag vorher ja, dem Josua es kundtut und er soll genau die Worte ja dem Volk Israel auch sagen. Es ist Gebanntes unter dir, Israel. Was hat sich in dieser Situation Achan gedacht? Was hat sich Achan dabei gedacht? Der erste Vers hat ja sehr klar und deutlich uns gesagt, Achan hat doch diese Sünde begangen. Josua sagt es dem ganzen Volk, und es scheint, dass Achan hier nicht reagiert. Ja? Wir lesen nichts davon. Er hat wahrscheinlich gemeint, ich habe doch das Ganze gut versteckt. Er war nicht bereit, zu diesem Zeitpunkt diese Sünde auch zu bekennen. Dann lesen wir die Verse 14 und 16. Und ihr sollt am Morgen antreten, ein Stamm nach dem anderen. Und nach dem Stamm soll die Sippe, die es getroffen hat, hervortreten und nach der Sippe jedes einzelne auch Haus. Da lesen wir Vers 16, da machte sich Josef früh am Morgen auf und brachte Israel herbei, einen Stamm nach dem anderen und der Stamm Juda wurde getroffen. Und nicht nur der Stamm Juda, wenn wir die weiteren Verse lesen, dann wurde die Sippe Achans, das Haus Achans und dann er selber von Gott getroffen. Und dann kommen diese Verse, die mich persönlich auch sehr berührt haben. Und Josua sagte zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und sage mir, was hast du getan? Verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. Und das ist es, was ich getan habe. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und eine Stange Gold, 50 Schekel an Gewicht. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt in die Erde verscharrt und das Silber darunter. Mit wie viel Liebe begegnet jetzt Josua dem Achan? Josua hätte jetzt aufbrausen können, ja, dass er Achan beschuldigt hätte oder wie auch immer. Was ist dir überhaupt eingefallen, so zu handeln? Davon lesen wir überhaupt nichts, sondern er spricht Achan an, mein Sohn, gehe wirklich in dich und sage uns jetzt bitte die Wahrheit. Und als Achan gemerkt hat, er hat es hier nicht mit Menschen zu tun, ja? Er wollte es ja so schön verstecken und keiner hat es doch gewusst. Wie kam es überhaupt heraus, dass ich jetzt doch sozusagen bloßgestellt bin? Und da bleibt Achan nichts anderes übrig, als die Sünde auch zu bekennen. Dann lesen wir Vers 24 bis 26. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, mit dem Silber, dem Mantel und der Stange Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe, sein Zelt und alle, die zu ihm gehörten, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, weil du uns betrübt hast, betrübe dich der Herr an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie im Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der dort geblieben ist bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab fand im Grimm seines Zorns. Es ist wirklich, das zerreißt irgendwie unser ganzes Herz, ja? Wenn wir wirklich die ganze Situation wirklich vorstellen, was sich dort abgespielt hat. Und nun wollen wir, meine Lieben, jetzt betrachten, was waren die Auswirkungen? Was waren wirklich die Folgen dieses Ungehorsam Achans gewesen? Zum einen haben wir gelesen, dass 36 Kriegsleute aus dem Volk Israel mussten ihr Leben lassen, ja, weil ein Mensch Sünde begangen hat. Ja. 36 Leute mussten ihr Leben lassen, weil eine Person ungehorsam war. In dem 5. Vers haben wir gelesen, das ganze Volk war in Aufruhr. Da verzagte das Herz des Volks und wurde wie Wasser. Josua persönlich, er hat die ganze Welt nicht verstanden. Da sind so viele Gedanken bei ihm durch den Kopf gegangen. Aber wenn wir wirklich so die Zusammenhänge sehen, da war Josua genauso verzagt. Er spricht dann zu Gott und sagt, warum hast du uns hierher gebracht? Es wäre viel besser gewesen, wir wären nicht über den Jordan gegangen. Da merken wir, das Bekennen Gottes, die Wunder, ja, die davor geschahen, die waren mit einem nur weggewischt und Verzagtheit war unter dem Volk und auch bei Josua. Und als auch das Ganze offenbar wurde und Achan bestraft wurde, da lesen wir dann in dem 8. Vers aber, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht und verzage nicht. So, da merken wir, obwohl die ganze Situation abgeschlossen war, ja, Gott hat offenbart die Sünde, aber Josua, der war in einem Zustand, wo er sich irgendwie innerlich nicht getraut hat, den Auftrag Gottes auszuführen. Er war noch so mitgenommen, er stand unter diesem Eindruck der Heiligkeit Gottes, dass er, wie können wir sagen, wie benommen war und sich nicht getraut hat, vorzugehen. Es wird gesprochen von Verzagtheit Josuas und fürchte dich nicht. Es hat eine gewisse Furcht, eine gewisse Angst, innere Angst auch sich seiner bemächtigt. Meine Lieben, auch das wollen wir so herausarbeiten. Was bedeutet es eigentlich? Wenn Feinde von außen das Volk eingreifen, das Volk Israel, auch neutestamentlich das Volk Gottes, dann ist es mit diesen Feinden sozusagen viel leichter auch zu kämpfen. Wenn aber sozusagen aus der Mitte gewisse Kämpfe, Widerstände, Widerreden da ist, das schwächt, ich sag mal, die Hände der Leiter, die Hände aller Helfer und sie entmutigt ihren Geist viel, viel mehr, als wenn dieser Widerstand tatsächlich von außen käme. Gehen wir damit mit? Das ist wirklich so interessant, dass uns diese Dinge, die von innen kommen, ja, viel, viel stärker treffen, weil wir sie nicht so richtig einordnen können. Wie ist das überhaupt? Das sind doch Menschen, die Gott dienen wollen und auf einmal so etwas. Wenn es Feinde wären sozusagen von außen, ja, da kämpfen wir ganz offen dagegen. Aber wie soll man mit solchen Situationen umgehen? All diese Gedanken, die sind Josua durch den Kopf auch gegangen. Eine weitere Auswirkung ist in Josua 7, der 12. Vers. Darum heißt es so, darum können die Kinder Israel nicht vor ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Weil Sünde da ist, möchte Gott uns damit sagen, ist ein Sieg im Kampf völlig unmöglich. Und er geht wirklich Schritt für Schritt und er sagt, zuerst muss die Ursache ausgeräumt werden und dann werdet ihr wieder auch Sieg haben. Ein weiterer Gedanke ist, die Sünde, die Achan getan hat, die hat ihm persönlich sein Leben gekostet. Hat so viel Elend auf seine Familie auch gebracht. Er hat von all der Beute, die er mitgenommen hat, überhaupt nichts gehabt. Ja? Er konnte sie überhaupt nicht in dem Sinne im praktischen Leben auch genießen. Und jetzt kommen wir an einen Gedanken, der für mich ganz zentral ist. Josua 7, Vers 1, da heißt es so, aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Gebannten, und dann kommt ein Komma, denn Achan nahm etwas vom Gebannten. In meiner Bibel steht über dieses Kapitel 7 die Sünde Achans. Der erste Vers sagt uns aber, was? Israel hat sich versündigt. Moment mal, lesen wir hier richtig? Ist das so? Der 12. Vers, oder lasst uns ab dem 11. auch hier betrachten, da heißt es so, Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten. Darum können die Kinder Israel nicht vor ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren. Können wir diese Zusammenhänge verstehen? Eine Person hat eine Übertretung gemacht und jetzt trifft es die ganze Gemeinde, das ganze Volk Israel eine Kollektivschuld. Ist das richtig so? Ich glaube, nach unserem menschlichen Ermessen nicht. Ja? Das würden wir sagen, das ist irgendwie unfair. Wie kann das sein, ja? Dass die Sünde einer Person sozusagen die ganze Gemeinde auch betrifft? Und das hat Auswirkungen gehabt, auch für Gott. Da heißt es so, da entbrannte der Zorn des Herrn über wen? Über die Kinder Israel oder über Achan? Da heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Es ist wirklich unglaublich, wenn wir diese Zusammenhänge auch betrachten. Und Gott hat sich daraufhin von dem Volk zurückgezogen. Er sagt dann in dem 12. Vers, der zweite Teil, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte ausrottet. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Obwohl nur eine Person sich versündigt hat, betrifft es jetzt das ganze Volk. Die Tat eines Menschen hat Auswirkungen auf das ganze Volk gehabt. Und darum komme ich etwas verspätet zu meinem eigentlichen Thema. Auswirkungen individueller Entscheidungen auf die Gemeinde. Und wir wollen es einfach mal auf uns wirken lassen, das, was wir bisher gehört haben. Und wollen jetzt aber wieder ganz rational nachdenken. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Dass Gott wirklich diesen Weg geht. Es gibt Einwände, zu späteren Zeiten gab es in Israel keine Sünde, dass Gott auf diese Art und Weise eine Kollektivschuld des Volkes Israel gesehen hat. Wir müssen sagen, es gab viel Sünde in Israel. Ja? Und Gott hat auf diese Art und Weise nicht weiter gehandelt. Mich erinnert diese Geschichte so an Ananias und Sapphira. Ja? Wir haben gewisse Ähnlichkeiten hier. Gewisse Ähnlichkeiten. Aber trotzdem ist das Bild reell. Das ist reell, meine Lieben. Das sind göttliche Prinzipien. Und wenn Gott heute, sage ich mal, die Menschen ja nicht austilgt, wenn sie Sünde tun, so sind die Gesamtzusammenhänge genau die gleichen. Schaut mal, Gottes Wort sagt uns, dass die Gemeinde, sie wird als ein Körper, als ein Leib auch dargestellt. Jedes einzelne Körperglied, ja, ist ein Bild auf jedes einzelne Kind Gottes auch. Und nun, wie ist es, wenn, ich sag mal, der Mensch, ich möchte es allgemein sprechen, er nimmt verdorbene Speise über seinen Mund zu sich. Verdorbene Speise. Wird es auf den ganzen Körper Auswirkungen haben oder nicht? Ganz natürlich, ja. Das ist ganz natürlich. Wir können nicht sagen, ein Glied macht etwas und das betrifft die anderen überhaupt nicht. Diese göttlichen Prinzipien, die sind genau gleich geblieben, auch in unserem neutestamentlichen Zeitalter. Und unser Thema lautet ja Auswirkungen individueller Entscheidungen auf die Gemeinde. Und wir haben bisher betrachtet eine Tat. Ja? Aachen hat etwas gemacht, eine Tat. Aber Entscheidungen sind nicht nur Taten. Entscheidungen treffen wir schon viel, viel früher. Und zwar wo? In unseren Gedanken, ja, die zuerst aufkommen. Und aus den Gedanken kommen dann Überzeugungen und dann auch Meinungen. Und das ist der eigentliche Punkt, was Gott uns heute Morgen auch sagen möchte. Und ich möchte einfach jetzt uns mitnehmen in die aktuelle Zeit. Wir werden so vielen Einflüssen auch ausgesetzt. Jeder von uns. Es sind zum einen gesellschaftliche Entwicklungen, die stattfinden. Und wenn wir hier so eins nach dem anderen jetzt aufführen würden, dann müssen wir einfach sagen, wenn wir, ich sag mal, auch immer die Bibel haben, ja, aber trotzdem hat es in gewisser Weise Auswirkungen auch auf uns. Das beeinflusst unser Denken, ja. Das möchte uns sozusagen gefangen auch nehmen. Die Gesellschaft legt fest, was richtig ist, was nicht richtig ist. Und vor allem auch dieser Gedanke, dass das Individuum, der Mensch, steht im Mittelpunkt. Das ist sozusagen der Kern, auch heutzutage noch, dass der Mensch, ja, entscheidet, was gut und was richtig ist. Es entscheidet nicht die Bibel, es entscheidet nicht Gott in seiner Instanz, sondern der Mensch entscheidet es. Das heißt, das eigene Ich. Unsere Meinung, die wird aus verschiedenen Quellen geprägt. Das ist zum einen die Gesellschaft, darüber hinaus natürlich in der Familie. Die Eltern prägen auch ihre Kinder und natürlich auch die Gemeinde, ja, die Predigten, die Betrachtung auch des Wortes Gottes, das Lesen. Aber die Frage ist, sind alle Quellen gleichberechtigt in diesem Einfluss? Wir müssen sagen, auf keinen Fall. Gottes Wort hat über allem sozusagen die Priorität. Wir müssen sozusagen die Realität unseres Lebens immer an dem Wort Gottes messen und nicht an den gesellschaftlichen Entwicklungen oder was vielleicht in der einen oder anderen Familie für richtig, für gut angesehen wird. Und auch nicht, sage ich mal, allgemein, was die Gemeinde sagt, ja? Sondern die Grundlage dessen, was die Gemeinde sagt, ist ja Gottes Wort. Und nun wollen wir mehr wirklich auf das geistliche Thema auch zu sprechen kommen, weil das ist ja, was uns wirklich bewegt. Die äußeren Dinge unseres Lebens, die sind alle der Veränderung unterworfen und das ist ein völlig normaler Prozess, ja? Gewisse Moden ändern sich, wie auch immer. Das Leben an sich ist so schnelllebig. Ich denke, auf den Punkt muss ich nicht weiter eingehen. Aber auf dem geistlichen Gebiet werden wir eben auch geprägt. Es ist zum einen das persönliche Bibellesen, es sind die Predigten, die wir anhören in der Gemeinde, aber es ist auch all der Input, möchte ich mal so allgemein sagen, den wir aufnehmen auf geistlichem Gebiet, den wir eben aus anderen Quellen nehmen. Und die Quellen, die mögen unterschiedlich sein. Ja? Ich meine, man hat ja schon vor Jahren immer wiederum darauf hingewiesen, wir haben das Internet und das ist eine wunderbare Einrichtung, wo wir so viel Positives auch mitnehmen können, uns fortbilden können, wie auch immer, Wissen uns aneignen können. Aber dieses Fenster in diese große, weite Welt, das birgt eben auch Gefahren. Da, wo wir früher, ich sag mal, irgendwo hinfahren mussten, um irgendeinen anderen Gottesdienst zu besuchen, das ist heute alles offen. Ja, ich muss nur noch auf die richtige Seite reinzugehen, in den richtigen Kanal, die richtige Botschaft anklicken und schon kann ich einfach teilnehmen an den Gottesdiensten auch anderer Glaubensgemeinschaften. Darüber haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Und wisst ihr, wir können das ja nicht verallgemeinern, irgendwie pauschal sagen, dass alles schlecht ist. Wir können so viel Gutes lernen, ja, so viel Gutes. Aber all die anderen Dinge, die wir auch so beiläufig oder wie auch immer aufnehmen, hat es Auswirkungen auf uns oder nicht? Das hat Auswirkungen, meine Lieben. Wir werden aber auch auf dem geistlichen Gebiet genauso beeinflusst von der Meinung, ja, ich sag mal, unserer Freunde, unserer Familie, eben der Menschen, die uns auch nahestehen, die uns etwas auch bedeuten. Nun möchte ich eingehen, das sind Tatsachen, ja, was ich erzähle. Das ist jetzt nichts Neues, was ich sage. Und jetzt wollen wir einfach die Folgen dessen nochmal betrachten, was das alles mit sich auch bringt. Die Folge ist einfach die, dass Lehrmeinungen in Frage gestellt werden. Lehrmeinungen hier, meine ich, der Gemeinde, ja, werden in Frage gestellt. Äußere Abläufe des Gottesdienstes werden in Frage gestellt. Traditionen werden in Frage gestellt. Und auch hier müssen wir uns sagen, das ist ja in erster Linie ja nicht negativ. Einerseits nicht negativ, ja, dass wir uns überhaupt mal Gedanken machen. Wie ist es eigentlich richtig? Ja, das ist erstmal nicht negativ. Und die Frage oder die Entwicklung geht aber meiner Beobachtung nach in diese Richtung, dass man eben ja Einflüsse bekommt und jetzt gewisse Meinungen, Überzeugungen sich verfestigen. Ja? Sie verfestigen sich in den einzelnen Herzen und man möchte es eigentlich so zum Ausdruck bringen, zumindest ist die Aussage, habe ich bekommen, so, ich persönlich sehe die Sache anders wie du, meine Eltern sehen das auch anders wie du und ja, das ist halt, wie es ist. So, das heißt, auf was ich hinaus möchte, wir haben den äußeren Frieden, ja? Es ist alles Frieden in Israel, aber die Einflüsse, die eben wir alle ausgesetzt sind und die nicht so offensichtlich einerseits sind, die werden mit der Zeit einfach, machen sich auch da bemerkbar. Und die Gefahr, meine Lieben, ist hier so, dass es sich ein gewisses Parallelleben entwickelt, dass man sagt, okay, die Gemeinde sieht es so, wenn ich in die Gemeinde komme, dann passe ich mich in gewisser Weise hier an. In meinem Privatleben sehe ich das ganz anders, dann mache ich das eben anders. In der Familie gelten vielleicht andere, ich sage mal, Standards, wie es in der Gemeinde gesehen wird. Und auch hier ist wiederum die Frage, was werden die längerfristigen Folgen dieser Entwicklung sein? Ist es nicht so, wie Gottes Wort doch ganz klar und deutlich sagt? Matthäus 12, Vers 34, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, oder die Neu-Genfer Übersetzung, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er auch. Das ist doch völlig natürlich, ja? Das heißt, diese innere Überzeugung, die innere Meinung, die wird nicht nur irgendwie in meinem Herzen bleiben, sondern sie wird sich auch nach außen auch kundtun. Und jetzt, meine Lieben, einfach, dass wir auch dieses Bild nochmal verinnerlichen. Wenn wir jetzt aus der Mathematik jetzt nehmen, eine Linie, eine gerade Linie. Ja, wir nehmen mal, dafür steht jetzt die Gemeinde, ja? Eine gerade Linie. Und jemand, der sozusagen mit der Gemeinde auf einer Linie war, mit dem Wort Gottes, wie wir es verstehen, er sagt auf einmal, ich verstehe das oder jenes etwas anders. Ja? Achan hat etwas genommen. Der hat nicht viel genommen. Der hat etwas genommen. Das ist nur etwas, eine ganz kleine Abweichung. Und wir kennen so, die Abweichung, die ist nicht schlimm. Ja? Das läuft so fast parallel, aber mit der Zeit geht diese Schere immer mehr auseinander. Ja? Immer mehr und man entfernt sich immer weiter von dieser Gerade. Und was kommt dann, meine Lieben, wenn man sich, ich sag mal, zu weit irgendwie entfernt hat? Wenn man das nicht mehr innerlich aushalten kann, den Spagat, Gemeinde so, privat so, was passiert dann? Dann gibt es einen Knall, wie wir sagen. Ja? Dann gibt es große Enttäuschung, dann gibt es Wunden. Und darum liegt mir dieses Thema so auf dem Herzen. Wir sind vielen Einflüssen ausgesetzt. Und darum ist es so wichtig für uns, meine Lieben, dass wir alle Einflüsse erstens auf Grundlage des Wortes Gottes überprüfen und dass wir dann wirklich verstehen, Satan an sich, ja, das ist ja seine Art und Weise, zu verwirren, Leute durcheinander zu bringen, uns vom Ziel abzulenken. Der hat so viele Methoden, ja. Und darum müssen wir verstehen, alles, was sozusagen jetzt in gewisser Weise neu, anders ist, das muss ja nicht sofort falsch sein. Aber das muss im Lichte des Wortes Gottes überprüft werden und wir müssen miteinander kommunizieren. Ja? Es ist ganz fatal für uns, wenn jeder einfach so sagt, ich denke so, dann haben wir die Zeiten wie zu Richter. Wie urteilt dort Gott das Wort über diese Zeit? Und jeder tat, was ihm recht dünkte. Wisst ihr, wenn gewisse Einflüsse da sind, wo wir merken, das könnte vielleicht in gewisser Weise schädlich sein, ja, für mein persönliches Glaubensleben, für die Gemeinde, dann müssen wir natürlich das beobachten. Wenn wir merken, das ist vielleicht wirklich so, dann müssen wir mit anderen Geschwistern sprechen, dann müssen wir mit den Verantwortlichen sprechen und sagen, ist das wirklich so? Sehe ich persönlich diese Gefahr oder seht ihr das auch so? Was müssen wir dann machen als Gemeinde? Wäre das nicht richtig, so diesen Weg zu gehen, dass wir mitnehmen doch alle Geschwister in dieser Entwicklung? Und nicht jeder denkt so, der andere denkt so. Das bedeutet aber für uns, dass wir immer ein lernendes Herz haben sollten. Immer bereit sind, uns persönlich von dem Wort Gottes korrigieren zu lassen. Wenn wir nur reindenken in die, ich sag mal, Geschichte auch hier der Gemeinde, sag mal, der letzten 30 Jahre, was hat sich schon alles verändert? Was hat sich schon in gewisser Weise alles verändert? Wir sprechen jetzt nicht von sündigen Dingen, ja, aber in gewisser Weise die Zeiten ändern sich, vielleicht gewisse Abläufe des Gottesdienstes ändern, dass wir die Lieder auf einmal an die Leinwand projizieren, das war vor einigen Jahren völlig undenkbar. Und so geht eine Entwicklung nach der anderen, ja, und wir müssen das immer beurteilen, sind es Entwicklungen, die völlig neutral sind? Ja, warum dann sie nicht sozusagen auch anwenden im praktischen Leben? Sind es aber Dinge, die eher im grauen Bereich liegen oder da, wo vielleicht schlechte Einflüsse sind, dann müssen wir hier zusammenstehen und wirklich gemeinsam auch dagegen wirken. Das bedeutet aber auch, dass wir bereit sind, Traditionen in Frage zu stellen. Es ist so interessant, wir haben uns letzten Montag mit den Brüdern getroffen, ja, über das eine, das andere gesprochen, da ist so im Gedanke aufgekommen, hat es einen bestimmten biblischen Grund, dass wir nach den Verordnungen, wenn wir nach der Fußwaschung hochkommen, wieder hier in den Saal, dass sich die Männer von den Frauen getrennt hinsetzen? Eine Frage, wo es ziemlich lange gedauert hat, bis jemand überhaupt gesagt hat, ich wüsste nicht. Ist das wirklich biblisch oder ist das eine Tradition? Das sind die Dinge, wo wir wirklich aktiv in unser Leben hineinschauen müssen und uns prüfen müssen, sind Dinge in unserem Leben, die wir einfach so machen, weil wir schon immer so gemacht haben? Oder müssen wir unser Leben eben nach dem Wort Gottes ausrichten? Ja? Und darum ist dieser Gedanke, wir brauchen dieses Lernen der Herz, das immer offen ist. Ja? Offen ist, wenn uns jemand anspricht und sozusagen auch etwas dagegen sagt, etwas kritisch, dann ist es in erster Linie nicht schlimm. Lasst uns erstmal das Ganze auf uns wirken und uns prüfen. Stimmt wirklich mein Leben, das wir halten, eigentlich mit dem Wort Gottes überein? Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesen Themen miteinander sprechen über die Dinge und nicht über die Personen sprechen. Ja? Der eine hat vielleicht so etwas gesagt, der andere so. Und warum hat er das so gesagt? Darum geht es gar nicht. Es geht um den Kern, es geht um den Inhalt und der muss nach dem Wort Gottes ausgerichtet werden. Sprich, kein Doppelleben. Gemeindehaltung so, privat wird es ganz anders gemacht. Diese Entwicklung, sie wird über die Zeit große Nöte bringen. Und darum sollten wir mehr diese aktive Beteiligung anstreben, das gleiche Ziel verfolgen. Wir sind zwar hier in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und wir haben das gleiche Ziel, einmal alle in den Himmel zu kommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes auf uns persönlich anwenden, dass wir dem Ebenbild Christi ähnlicher werden. Das ist der eine Punkt auf uns persönlich. Und dass wir dann aber uns ja, nach dem Wort Gottes ausrichten und alle Gebote erfüllen, ja, die auf den Dienst zu anderen Menschen auch betreffen. Ob es Gutes tun ist, ja, ob es die Mission ist, wie auch immer, dass wir in diesen Dingen zusammenstehen, ja? Und dass uns diese äußeren Dinge sozusagen nicht auseinanderbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum, meine Lieben, die Geschichte, die wir bei Achan gesehen haben, es waren Taten gewesen, die eine Auswirkung hatten auf die ganze Gemeinde. Und da, wo Sünde, da, wo Ungehorsam ist, das ist auch heute noch so, das hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Wenn wir reinschauen, wie viel Kraftlosigkeit da ist, wir fragen ja, woher kommt es? Warum kann sich Gott in dieser Art und Weise nicht verherrlichen? Die Gründe liegen hier, ja? Weil man nicht bereit ist, vielleicht offen die Sachen auch anzusprechen, aus dem Leben auch auszuräumen. Und nicht nur diese Taten, die sündig sind, sondern lasst uns etwas weiterdenken, dass unsere Gedanken, unsere Überzeugungen ja, dazu führen, dass auch Auswirkungen auf die ganze Gemeinde hat. Und hier ist genau dieser Einfluss der Gesellschaft, die sagt, du persönlich stehst eigentlich im Mittelpunkt. Wenn du das so verstehst, dann mach das einfach so, wie du es für richtig hältst. Da sagt aber Gottes Wort nicht so, ja? Da sagt Gottes Wort nicht so. Und da merken wir, genau diese Dinge beeinflussen uns, ja? völlig unbemerkt prägen sie uns in gewisser Weise. Und darum wollen wir, meine Lieben, auf der Hut sein, denn uns ist nicht unbewusst, was Satan im Sinn hat. Gott segne uns. Amen.